Wir sind der 1000 Fragen Podcast.
Der Podcast rund um Fragen aus dem Internet.
Mein Name ist Corbin Jan.
Und mein Name ist Leo, hallo.
Wir wollen lustige, spannende und interessante Fragen beantworten.
Aktuell sind wir bei
Folge 166, Licket uns auf Spotify.
Viel Spaß mit der Folge.
Hallo.
Hallo. Leo.
Hallo.
Manchmal frage ich mich, solche Sachen, solche kleinen Sachen im Leben, wie Wasser, wie dieses Glas Wasser hier, dass man das kriegt man einfach so aus der Leitung. Ja, das klingt jetzt gerade so, ja. Das klingt jetzt so ein bisschen so, als wäre ich auf Drogen, so als ob ich dir davon erzählen würde, wie groß meine Hand ist. Aber ich finde es manchmal auch geil, ich finde Wasser ist so ein simples Getränk.
Ja.
Und aber trotzdem, der Erfrischungsgrad ist maximal.
Ja.
Und es ist sehr, also selbst wenn man am Sonntag vergessen hat einzukaufen und keine nicen Getränke zu Hause hat, so ein Glas Wasser, so gerade so, wenn es so ein bisschen sommerlich wird, so ein bisschen frisch wird, finde ich einfach sehr nice. Und ja. Ich habe dafür jetzt gleich am Anfang für dich schon eine Frage, theoretisch.
Ach krass, okay, ja, let's go.
Das ist eine erfundene Frage, aus unserer neuen Rubrik, erfundene Fragen. Und die lautet stilles Wasser, Medium Wasser oder spritziges Wasser.
Das wäre eigentlich super für ein Streitgespräch.
Stimmt, könnte man auch so machen. Allerdings, ja, ich weiß nicht, was meinst du? Sollen wir machen? Sollen wir ein Streitgespräch machen?
Nee, also ich lass kein Streitgespräch machen. Wenn ich so drüber nachdenke, kannst du nicht viel mehr sagen als, ja, das erfrischt mich mehr. Und das erfrischt mich weniger, oder?
Naja, also es kommt drauf an. Also zum Beispiel jetzt für spritziges Wasser kann man natürlich schon viele Argumente, naja gut, also das eine Argument, das stimmt, das hast du genannt, das ist ein bisschen abenteuerlicher, spritziges Wasser. Das ist ein kleines Abenteuer im Mund, ja, ist ein bisschen aufregender.
Würdest du spritzig nehmen?
Ich würde spritzig nehmen.
Ja, okay, ich aber auch.
Ja, ich könnte aber auch Argumente dir geben für stilles Wasser. Mehr sogar. Ich glaube, ich könnte, das ist nämlich das Krasse, das ist eigentlich eine kognitive Dissonanz. Also, wenn man das eine macht und das andere denkt, weil ich liebe spritziges Wasser, aber ich finde, es gibt mehr Gründe, die für stilles Wasser sprechen.
Ja, okay. Wollen wir es machen oder nicht?
Okay, gut, dann machen wir es. Ich bin, jetzt musst du ja aber noch mit neuen Argumenten, musst du dann schon auch noch auffahren.
Ja, ich nehme nicht das Abenteuer.
Okay.
Keine Sorge.
Sehr gut. Dann soll ich anfangen.
Kannst du gerne machen.
Für alle, die nicht wissen, was es geht, das 1000 Fragen Streitgespräch. Wir haben eine Frage. Einer von uns beiden muss eine Position einnehmen. Es muss nicht unbedingt seine tatsächliche Position sein. Es ist mehr so wie in so einem Debattierclub, dass wir quasi und
Club.
Wir müssen jetzt Club. Ja, nee, ich spreche es Englisch aus.
Okay.
Debattierclub.
Ja.
Und wir müssen aus dem Stegreif müssen wir Argumente erfinden.
Drei Stück.
Ja, und in zwei wer Minuten. Die besseren Argumente nennt, hat gewonnen.
Ja, Bumper ab.
Eure scheiß Stimmung, das seid ihr doch dafür verantwortlich und nicht wir.
Ich kann jetzt nicht verstehen, warum die Schärfe reinkommt.
You think you can play with me, I'm not a child.
Ein Unfug ist das alles.
Das 1000 Fragen.
Das gehört zu allem. Das gehört zu allem.
Streitgespräch.
Schade, bin ich doch an.
Ich glaube, ich fertig.
Ich fange an, oder?
Kannst du gerne machen. Ich kann aber auch gerne anfangen, weil ich ja den Pick meiner Wahl auch habe.
Okay. Gut,
alles klar. Dann. Soll ich anfangen?
Ja, dann fang du an. Warte, ich stelle noch kurz einen Timer.
Ja, ich auch.
Auf 2 Minuten,
ich bin ready. Gesagt,
ne?
Genau.
Okay, alles klar. Dann 3, 2, 1, los.
Also, warum spritziges Wasser besser ist als normales Wasser, stilles Wasser, liegt natürlich auf der Hand. Du kannst die Kohlensäure aus dem spritzigen Wasser rausschütteln, wenn du willst. Du hast quasi beides. Das ist ganz praktisch. Das ist... Du kannst nicht Kohlensäure in stilles Wasser reinschütteln, aber du kannst sehr wohl eine spritzige wegschütteln, eben auch zum Medium machen, wenn du willst. Das ist schon mal richtig, richtig gut. Also du hast 3 Wasser in einem. Zweitens, warum spritziges Wasser besser ist, du kannst viel leckerere Schorlen damit machen. Wir alle kennen die Apfelsaftschorle, die Maracuja-Saftschorle, die Rhabarberschorle. Das ist natürlich nur gut. Hör auf, mir so ins Gesicht zu gucken. Das ist natürlich nur gut mit der mit dem spritzigen Wasser, weil mit stillem Wasser streckst du einfach nur den Apfelsaft beispielsweise und dadurch wird er weniger geschmacksintensiv, während das spritzige Wasser quasi noch eine neue Komponente mit reinbringt. So, und der dritte Grund ist, warum spritziges Wasser besser ist als stilles Wasser natürlich, weil es viel nährhafter ist. Da sind viel
bessere Stoffe drin. Okay, das Fact-Checking-Team macht's
drin. Ja. Ja, die Kohlensäure ist natürlich gesund. Da sind ganz andere Mineralien werden dadurch freigesetzt. Dadurch, dass da Kohlensäure hinzugefügt wird. Und deshalb ist es auch besser für die Verdauung und generell den Organismus, weil das einfach quasi, man muss ja aufstoßen oftmals von der Kohlensäure. Das ist wichtig auch, damit die Verdauung eben gut angeregt wird und der Körper eben gesund bleibt. Das waren meine drei Argumente.
So, okay, gut. Dann übernehme ich direkt, direkt drauf ein. Und zwar in 3, 2, 1, los. Mein erstes Argument, da will ich dich gleich, will ich das gleich aufgreifen, was du gerade gesagt hattest, Leo. Ja, also das Aufstoßen, das ist natürlich eine Sache, dieses Problem hat man nicht bei stillem Wasser. Und in der Tat ist es auch so, dass gerade Leute, die Probleme haben mit Sodbrennen, mit Reflux, dass es auch gar nicht so gesund ist, so viel Kohlensäure immer zu trinken. Wir trinken viel zu viel Kohlensäure, das ist nicht gesund, das ist nicht gut für den Magen. Der macht den Bauch ganz unruhig, die ganze Kohlensäure. Und das macht einen dann wiederum nervös, wenn man die ganze Zeit Sodbrennen hat. Das ist nichts. Deshalb aus gesundheitlichen Gründen lieber drauf verzichten, lieber stilles Wasser. Mein zweites Argument ist natürlich das, dass stilles Wasser immer und überall verfügbar ist. Das hatte ich ja vorhin quasi eingangs schon gesagt. Du musst nicht Getränke holen gehen. Du musst nie einkaufen. Du musst brauchst auch keinen Wassersprudler, sondern es ist immer verfügbar. Und deswegen ist es auch so nice. Du kannst sogar, ist sogar unabhängig davon, in welchem Raum du bist, sogar wenn du gerade unter der Dusche stehst, kannst du auch einen kleinen Schluck trinken. Deswegen ist es auch da das nicere Getränk. Und mein drittes Argument dafür, für stilles Wasser ist, dass es die Natur ja so vorgesehen hat. Also es ist so ein bisschen so, weil es gibt kein spritziges Wasser. Das ist zwar eine Erfindung von Menschen. Und dementsprechend kann es auch, also ich denke mir ja so, wir sollten eher so uns ernähren, wie die Natur es vorgesehen hat und nicht so unser eigenes Ding. Ich finde, wir pfuschen in der Natur schon genug in den Weg.
Man spielt Gott,
wenn man Wasser sprudelt.
Okay, waren das denn drei Argumente?
Das waren meine drei Argumente.
Das sind tolle Argumente, auch unter der Zeit, weit unter der Zeit. ich werde sie nochmal zusammenfassen, nicht, dass ich, also ich mache dann wieder so eine schöne Abstimmung natürlich, ja, so gut, wie sich das gehört. Ja. Aber Korben, nur damit du Bescheid weißt, was ich schreiben werde. Zum einen Sodbrennen, also Gesundheit schädlich, deiner Meinung nach.
Ja.
Gesundheit.
Das ist keine Meinung, das sind Facts.
Aber zweitens, immer und überall vorhanden.
Ja.
Und drittens, natürlicher.
Von der Natur so vorgesehen, von Gott so gewollt, würde ich das Argument nennen.
Gott so gewollt.
Oder von der Natur so gewollt.
Okay. Und das spielt gegen meine Argumente, die da waren, leckere Schorlen.
Ja.
Ist 3 in 1.
Mhm.
3 in 1. Und regt die Verdauung an.
Angeblich.
Ja. Ne, das passt. Gut, ja, dann werde ich da noch eine Abstimmung machen und dann wird die natürlich geschalten und dann können die Zuschauer und Zuhörerinnen gerne bei Instagram abstimmen, wer von uns geköpft wird.
Das finde ich sehr gut. Das war jetzt zum ersten Mal, dass wir, glaube ich, die Rubrik in der Rubrik hatten. Wird jetzt in unserer Rubrik die erfundene Frage.
Das Streitgespräch, stimmt.
Hatten wir noch das Streitgespräch, ja.
Das war wirklich gut, ja. Aber gute Frage, freut mich.
Dankeschön. Was hast du aus dem Internet für uns zusammengesucht, Leo? Was hast du noch für Fragen
am Start? Das ist eine ganz tolle Frage. Und zwar, was macht eine Person zu einer, die gut verlieren kann?
Mhm.
Also, ich kann
dass starten. Sie nicht schlecht verlieren kann?
Naja, okay, aber was... Es wird ja, das ist ja so eine beschissene Antwort. Das ist ja wirklich sowas, was du auf gute Frage, was quasi die erste Antwort ist.
Ja. Naja, ich will versuchen, erstmal das Offensichtliche anzugehen. Ja.
Okay. Aber was ist das denn? Schlecht verlieren. Aber ich finde es eigentlich
darüber müssen wir uns
wichtiger jetzt, pass auf.
Ja.
Gut, eine Person, die gut verliert, ist für mich eine, die schon sauer ist, sich ärgert darüber, dass sie verloren hat.
Ja.
Eventuell auch jemanden quasi, ja nee, nicht jetzt, nicht, also nicht allzu salty im Sinne von den Gewinnenden quasi attackieren, so, ja, du hast ja nur gewonnen, weil, weiß ich nicht, du hast, keine Ahnung, teureren Tennisschläger als ich, wie auch immer. Das nicht, aber wo man, der Person muss man schon anmerken, dass sie sich ärgert, weil sonst ist es zwar eine sehr gute Verliererpersönlichkeit, also an sich ist es ja gut, eine Niederlage so hinzustecken und zu sagen, okay, Kopf hoch, weiter geht's.
Und das langt dir nicht.
Wenn man gewinnt, will man ja auch quasi spüren, dass man gewonnen
hat. Dass man die anderen so ein bisschen auch gedemütigt hat.
Nee, nicht gedemütigt, aber dass es die anderen halt ärgert. Weil wenn die Person sagt, ja, mein Gott, so ist es halt, dann frage ich mich jetzt als zum Beispiel, wenn ich jetzt gegen dich gewinne und du würdest sagen, na Gott, so ist es halt. Hast du dir überhaupt Mühe gegeben? Habe ich mir zu viel Mühe gegeben? Willst du mich eigentlich verarschen?
Also wenn Deutschland jetzt die Fußballweltmeisterschaft in Katar gewinnt und ihre Gegnerteam, sagen wir, sie standen im Finale mit Italien.
Ja, ja, und die sind nicht dabei.
Ah ja, okay. Und Ghana?
Keine Ahnung, ja.
Dann, und das Team aus Ghana ärgert sich nicht darüber, dass sie verloren haben. Glaubst du, das würde dann den deutschen Team die den Sieg ruinieren, so ein bisschen? So ein Stück weit, wenn die einfach so vom Platz gehen und so lachend sich in den Armen liegen und so, einer macht sich schon so ein Bier auf.
Naja, sagen wir mal, pass mal auf. Teils, weil dadurch ist wahrscheinlich die Motivation im Spielen schon eine andere. Dementsprechend ist, glaube ich, die... ist das Spiel vielleicht nicht so hitzig, generell nicht so emotional, vielleicht ist dann ein Sieg weniger krass. Hingegen, wenn beide sehr ehrgeizig sind, beide gewinnen wollen, wie jetzt zum Beispiel bei Deutschland gegen Argentinien, wo Schweinsteiger irgendwann in der 110. Minute mit blutendem Kopf immer noch weiterspielen musste, so ungefähr, das war ja unglaublich hitzig dann zum Schluss, weil beide unbedingt gewinnen wollten. Und dementsprechend nur deshalb, weil es so anstrengend war, weil es so fordernd war, konnte die Freude darüber zu gewinnen so groß sein, wie sie dann war. Und zwar sofort irgendwie in Tränen auszubrechen, sich zu umarmen und so weiter und endlich die Last quasi des Spiels hinter sich zu lassen. Das ist dann alles in der Abpfiffsekunde quasi rausgekommen. Wenn dein Gegner von Anfang an so ist, naja, mal gucken, ach Gott, jetzt verlieren wir 3-0, dann ist es jetzt so, dann wird auch in der 90. abgepfiffen und alle gehen vom Platz und denken sich, naja, was war das jetzt?
Ja, verstehst du? Das heißt, so größer,
es muss
so größer schon, der Struggle, der Hustle war,
genau,
desto größer kann auch die Freude über den Sieg sein.
Richtig, genau. Es ist ja, es darf natürlich nicht so enden, dass die Spieler dann aufeinander losgehen, nachdem der Abpfiff war. Aber ich sag mal jetzt beim Tennis, wenn der Gegner seinen Tennisschläger kaputt macht, weil er sich so ärgert, finde ich das noch okay. Wenn er den Tennisschläger auf den Gegner wirft, ist zu viel. Wenn er den Tennisschläger einfach wieder einpackt und sich denkt, naja, dann ist es zu wenig.
Ja.
So, und das ist
was gut. Was ist, wenn der Gegner nach dem Spiel auf ihn zukommt und er streckt ihm die Hand hin und er checkt nicht mit ihm ein? Ist das dann doch
ein guter Gewinner
oder ein schlechter Verlierer?
Das ist ein schlechter Verlierer. Man muss, es ist schon so, der Typ kann schon auf seinen Tennisschläger einschlagen und sich über sich selber ärgern.
Das geht schon. Also die Wut ist gegen sich selbst gerichtet,
genau, nicht
gegen
die
andere Person. Das
wichtig ist dabei beim guten Verlieren, dass du trotzdem noch anerkennst, dass der andere gut war.
Ich hätte nie erwartet, dass gutes Verlieren doch so anspruchsvoll ist, weil da steckt schon...
Würde ich schon sagen.
Ja. Ich zum Beispiel bei den Präsidentschaftswahlen oder bei allen großen Wahlen ist es ja auch immer so, ich glaube sogar schon bei größeren Bürgermeisterwahlen.
Absolut schlechter Verlierer.
Ja. Dass du mit dem anderen auch, oft ist es ja sogar, die rufen ja noch in der Wahlnacht bei dem anderen an und sagen, ey, ich habe verloren, it's all right und so, herzlichen Glückwunsch und so. Genau. Und da geht es ja wirklich um sehr viel, auch natürlich bei der Fußballweltmeisterschaft natürlich da auch. Genau, aber es ist, Glaubst du aber, dass diese Theorie, die du aufgestellt hast, dass sich die Wut, dass die andere Person ihre Wut so ein bisschen zeigt, gilt das dann auch so bei Präsidenten? Also wenn so einer anruft und sagt so, und ist so super wütend, so ein bisschen so wütend, also am Telefon?
Nee, ich glaube nicht. Vielleicht jetzt bei Armin Laschet irgendwie, der kann sich wahrscheinlich schon gut über sich selber ärgern, dass er gar so ein Volltrottel war in den Wochen davor und sich gar so irgendwie durch die Auftritte gestolpert hat,
ja,
oder gestolpert ist. Bei Late Night Berlin wird er sich natürlich irgendwie aufregen, dass er so patzig war. Über sein Lachen wird er sich wahrscheinlich ewig ärgern.
Ja, aber was zerschlägt dann an Armin Laschet? Sein Laptop?
Vielleicht, ja. Vielleicht sein Spiegel.
Sein Spiegel? Zerreißt er sein Manuskript, sein Redenmanuskript, ja, oder seine Wahlplakate? Tritt er so einmal so gegen seine Wahlplakate?
Ja. Das kann doch gut sein, ja.
Stell dir mal vor, du würdest irgendwie nach so einer Wahl, nach so einem Wahlabend, irgendwie so Armin Laschet draußen auf der Straße sehen, wie er so mit so einem Baseballschläger auf sein eigenes Wahlplakat einschlägt.
Ja. Ja.
Nee, also sehr gut. Ich weiß, ich kann da kaum noch was ergänzen, Leo, weil du so eine durchdachte Theorie dazu hast, was gutes Verlieren ausmacht. Das ist man von dir gar nicht so gewohnt.
Warum?
Das hat auf jeden Fall Substanz.
Naja, ich merke das ja auch bei mir selber manchmal, wenn ich StarCraft spiele oder so.
Ja.
Es gibt zum Beispiel Moment, man sagt ja eigentlich am Ende so von so einem Spiel, GG, well played oder so, GGWP. Manchmal mache ich einfach einen Rage Quit, wenn ich mich über mich selber ärgere, ist nicht nett. Mhm. Wenn ich mir denke, fuck, das habe ich jetzt verloren und ich weiß, woran es lag.
Mhm.
Der andere war nicht besser, ich war schlechter. Ich war einfach scheiße, so.
Mhm.
Und das kann dann schon sein, dass ich mal einen Rage Quit mache und dann einfach gehe. So. Was ich mir Gott sei Dank komplett abgewöhnt habe, was man, glaube ich, noch so in den Teenagerjahren hat, dass man eventuell flamed und dann sagt, du bist ja nur besser, weil deine Rasse quasi so gut ist und das liegt nicht an dir.
Mhm.
Das war, also, ich müsste sehr lügen, wenn ich sage, dass ich das früher nicht gemacht hätte. Aber das konnte ich mir Gott sei Dank abgewöhnen. In manchen Fällen sage ich auch dann tatsächlich, wenn ich merke, okay, der Gegner war wirklich sehr gut und er hat wirklich, ich habe mein absolut Bestes gegeben und wüsste nicht, was ich hätte besser machen können, dann sage ich schon auch mal, good game, well played. Und das war's eigentlich. Das sind die drei Möglichkeiten. Meistens mache ich eben das, dass ich den Rage Quit mache.
Ja, und jetzt mal aus umgekehrt betrachtet, also wenn du jetzt die Person bist, die gewinnt, was hättest du denn am liebsten von diesen drei Möglichkeiten? Hättest du, dass jemand...
Hauptsache, dass niemand dann flamed. Wobei das, selbst das ist irgendwie witzig.
Ist es nicht auch eine Genugtuung? Also ist das nicht auch irgendwie eine Bestätigung für dich dann?
Auf jeden Fall.
Weil man sich denkt, da sind wir jetzt wieder an einem Punkt, wo du vorhin gesagt hast, ja, es ist eigentlich, es wird umso größer wird quasi die Ehre, desto mehr sich die andere Person aufregt.
Ja, schon, aber das ist dann wirklich, also dieses... Bei Videospielen ist es halt dieses Flamen, damit lernt man ja umzugehen. Wenn jetzt beim Tennis der Gegner auf dich zuläuft, mit seinem Schläger wedelnd und dich schlagen will, dann, naja gut, das ist nochmal was anderes. Das ist beim Videospielen natürlich nicht möglich. Natürlich kann der Gegner trotzdem sagen, dass man irgendwie, dass man halt scheiße ist und so, keine Ahnung.
Ich frage mich auch, was es ausmacht, ob man die Person kennt oder nicht. Weil, also ich kann mich tatsächlich, wenn ich jetzt gegen jemanden was spielen würde, den ich gut kenne, glaube ich, hätte ich eher die Tendenz dazu, mich krass aufzuregen über die andere Person, weil ich weiß, oh, die macht das immer so. Mhm. Oder der macht immer das hier, ja? Und ja, dann gewinnt der dann so. Aber das ist irgendwie total, eigentlich ist es, hätte man das wissen müssen, oder es ist irgendwie ein billiger Move so. Ich erinnere mich zum Beispiel mit einem guten Kumpel, der auch immer unseren Podcast hört, habe ich eine Zeit lang immer Tekken gespielt.
Ja.
Dieses Beat'em-up-Spiel. Ja. Also für diejenigen, die es nicht kennen, es gibt zwar quasi zwei Figuren und die hauen sich auf die Schnauze so. Ja. Also, und das spielt man in der Regel mit 1-1 oder so.
Mhm.
Und er hatte quasi bei diesem einen Charakter hatte er dann immer so einen Tritt.
Mhm.
Und wenn er diesen Tritt, wenn er einfach quasi immer nur, das war dann irgendwie rechts B oder so auf dem Controller, weiß ich nicht mehr. Und quasi wenn er nur diese Attacke gemacht hat, konntest du halt nichts mehr machen. Also es gab keine
Möglichkeit. Du konntest dich durchlamen,
mehr.
Ja.
Genau, es gab keine Möglichkeit mehr, dieser einen Attacke zu entrinnen. Dann wurdest du halt irgendwie 15 Mal so getreten und dann war das Leben weg oder so.
Ja.
Genau, und das hat mich natürlich krass aufgeregt. auch weil ich wusste ja, dass die Person, also der Kumpel von mir, dass er dann immer so macht. Mhm. Und da kann man natürlich dann nicht mehr davon, da kann man natürlich kein guter Verlierer mehr sein. Oder es fällt sehr schwer, da ein guter Verlierer zu sein. Mhm. Und nicht zu sagen, ey, das ist doch nur, weil du dich so und so verhalten hast.
Ja.
Weil
das stimmt.
Im Rahmen dieser Regeln hat er ja nichts falsch gemacht.
Ja, aber er hat, was da natürlich noch kommt, wenn man zum Beispiel mit Freunden spielt oder so und man sagt denen, was man irgendwie nicht ausstehen kann und dann machen die es absichtlich.
Ja, aber...
Also, das ist natürlich gemein.
Aber ich meine, ich finde, da sind wir an einem Punkt, ne? Also entweder du einigst dich halt auf neue Regeln, das wäre dann natürlich was anderes, wenn man zum Beispiel sagt, okay, diesen Tritt... Aber du kannst natürlich beim Fußball, um bei meinem Lieblingssport da zu bleiben.
Ja.
Wenn die Bayern jetzt zu Mönchengladbach gehen und sagen so, ey, wir mögen das übrigens nicht so gerne, wenn ihr irgendwie im defensiven Mittelfeld, wenn ihr da irgendwie Flanken spielt. Mhm. Ja.
Ja.
Oder?
Ja, ja, okay.
Ja, was dann würde ihr Mönchengladbach natürlich sagen, da würde der Trainer von denen sagen, ja, wir machen
dann
natürlich
machen wir nur das. Noch. Ja. Ja, natürlich, ja, ja. Klar. Aber was wolltest du jetzt damit?
Nein, ach so. Ja, das, wo hörst du da auf? Also wo hörst du da auf, wo fängst du an und wo hörst du auf, Rücksicht zu nehmen? Ja? Hm. Also klar könnte man sagen, das in einem Tekken-Spiel unter Freunden ist natürlich nochmal was anderes.
Ja, schon. Ist schon ein Spezialfall.
Aber dann klar, kann man sich natürlich auch fragen, dann denkt sich natürlich die andere Person so, hä, aber ich habe mich doch jetzt mit dieser Figur irgendwie eingespielt, die auf rechts B diesen Tritt kann. Ja. Und dann hat es für mich gar keinen Sinn mehr, doch diese Figur zu nehmen. Und dann muss ich irgendwen anders nehmen. Oder was, weiß ich nicht.
Ja gut, aber das kann doch nicht, also wenn das der Sinn der Figur ist, nur rechts B zu machen, wenn es auch hoch B, links B und runter B gibt, dann ist es natürlich schon erbärmlich, wenn man nur eine Sache schafft.
Das ist natürlich, ist das irgendwie erbärmlich. Ja, siehst du, das
genau. Liebe Grüße an den Hörer.
aber man muss, ja, aber trotzdem, nee, da, man muss ja sagen, so ja, wenn man jetzt sagen würde, ja, mach diese Attacke bitte nicht so oft. Ja, dann ist ja auch die Frage so, ja, wie oft darf man es dann machen? Hast du gerade den Namen gesagt? Nee.
Achso, okay. Also du hast ja gesagt.
Ja.
Ja, mach diese, okay, ja.
Ja.
Okay.
Wenn man sagen würde, ja, mach's bitte nicht so oft, und die Person, dann müsste man sich umgekehrt natürlich fragen, ja, wie oft darf ich denn jetzt noch diesen Tritt machen? Verstehst du,
ja,
was ich meine?
Ja, auf jeden Fall.
Ich so, weiß, ist jetzt dann irgendwie alle zwei Minuten mal okay?
Aber das, oder? Ist halt, aber das ist halt ein Sonderfall. Das ist halt diese, das sind halt diese Spiele gegen Freunde. So.
Das genau, ist halt noch und das was ist noch was anderes, als gegen ursprünglich hinaus. Ja. Genau.
Mhm.
Weil diese Anonymität, wenn du jetzt anonym gegen jemanden im Internet spielst, sag ich mal, ist ja eigentlich, also da geht es ja dann wirklich eigentlich nur um das Spiel, so erstmal. Und das ist keine persönliche Komponente oder Rivalität drin.
Ja, das stimmt.
Ja.
Mhm. Dein Hirn hat aufgegeben.
Mein Hirn hat aufgegeben. Nein, ich glaube, wir haben die Frage beantwortet. Wir haben,
nee, was mich noch interessieren würde,
ja.
Du bist ja auch Age of Empires Spieler.
Ja. Nee, da kann ich gleich schon mal sagen, das größte Problem sind die eigenen Mitspieler, nicht der Gegner.
Ja, ja, aber kennst du den Begriff des Tryhardens?
Oh, das kann ich nicht, nee.
Also quasi, wenn man eigentlich ein Spiel schon verloren hat, aber man versucht trotzdem, man gibt trotzdem noch nicht auf und man versucht trotzdem alles, bis man, also dass man gewinnt. Angenommen, du bist in einem 1 gegen 1 bei Age of Empires und dein Gegner Tower Rusht dich.
Mhm.
Das ist ja wahrscheinlich bei Age of Empires wie bei anderen Spielen auch eine riskante Strategie, ne?
Ja, aber führt, also wenn man gegen jemanden spielt, der nicht weiß, wie er sich dagegen
natürlich, wehrt, dann ja genau, deshalb spielen das ja auch Erfolg. Die Leute. Deshalb spielen das ja auch die Leute. Das Ding ist, wenn man ein bisschen Erfahrung hat und zum Beispiel guckt, macht mein Gegner das?
Mhm.
Baut er da irgendwo einen Turm auf oder zwei, um mich zu Tower Rushen? Und man sieht das, man bereitet sich darauf vor, man wehrt den Tower Rush sogar ab vielleicht. Jetzt ist eigentlich der Zeitpunkt, wo der Gegner in einem dermaßenen Nachteil ist, dass es kaum noch einen Sinn macht, für den Gegner weiterzuspielen, was einfach Zeitverschwendung ist. Meistens, ich weiß nicht. Bei Age of Empires hoffe ich, dass es auch so ist. Es gibt dann aber eben zwei Möglichkeiten. Entweder die Person sagt, okay, ist fehlgeschlagen, ich gebe auf. Ich habe jetzt alles, was ich wollte, war, dich so zu besiegen, es hat nicht geklappt. Dann habe ich jetzt verloren. Oder die Person gibt nicht auf und tryhardet. Baut ganz viele Türme bei sich im Lager, damit du jetzt nicht einfach mit deinen zwei Männern kommen kannst und alles kaputt haust, sondern tauert sich ein, baut Mauern und so weiter, um dann eventuell nochmal zu towern oder in die nächste riskante Strategie zu gehen und immer weiter nicht aufzugeben. Ja. Das ist Tryharden. Und das ist auch scheiße. Das ist scheiße.
Findest du?
Ja. Ich finde, es ist das machbar.
Ja.
Ich finde es aber...
Also ich weiß jetzt genau dieses Phänomen, das erlebe ich schon auch in Age of Empire, und da muss man sagen, was mich manchmal nervt, sind Leute, die nach dem ersten Angriff irgendwie schon aufgeben. Oder so.
Ja, das ist auch
nervig. Und ich habe das auch eine Zeit lang gemacht.
Ja.
Das Ding ist bei Age of Empire, das können ja sehr lange Spiele sein.
Ja.
Und das finde ich persönlich, ist das dass da teilweise so epische Schlachten sind und dass es dann irgendwie so viel da passiert auch, ist für mich auch so ein bisschen der Fun an dem Spiel. Das ist auch manchmal, dass es nicht quasi schon gleich von Anfang an klar ist, wer gewinnt. Also das gibt es natürlich auch oft, solche Situationen. Aber ich kann mich an viele Situationen erinnern, wo ich irgendwie schon Spiele aufgegeben habe und dann habe ich danach auf der Map gesehen, ach, der hatte jetzt gar nicht mehr so viele oder so. Oder oder auf jeden Fall selber schon Situationen erlebt, wo es sich total gelohnt hat, zu sagen, okay, gut, das sieht jetzt hier ziemlich hoffnungslos aus, aber ich probiere es jetzt einfach trotzdem nochmal weiter und pumpe irgendwie Einheiten und so. Und es gibt ja zum Beispiel, gerade in Age of Empire ist es ja zum Beispiel, wir müssen jetzt aufpassen, dass wir die Leute nicht wieder verlieren mit Age of Empire, aber...
Warum denn? Wir sprechen doch gerade sehr spieltheoretisch. Wir dürfen vielleicht nicht zu tief reingehen.
Ja, genau. Aber gerade bei Age of Empire haben wir zum Beispiel auch die unterschiedlichen Völker, sind teilweise am Anfang auch quasi im Early Game gut und manche sind auch erst im späteren Spiel gut. So. Und dementsprechend kann es sich durchaus lohnen, auch wenn es eigentlich schon danach aussieht, dass man quasi am Verlieren ist, das quasi durchzuhalten.
Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Mir geht es aber wirklich um diesen Spezialfall, dass man eben von Anfang an sehr früh diesen All-In-Move macht. Dieser All-In-Move nicht klappt. Man sich zurückzieht und einen weiteren All-In-Move startet und einen weiteren All-In-Move startet und so weiter. Und es dann quasi nicht mehr darauf ankommen lässt, ein normales Spiel aufzubauen, sondern dass es nur eine Aneinanderreihung an All-Ins ist. Obwohl eben ein All-In ja eigentlich eben alles oder nichts bedeutet. Und das eben nicht anzuerkennen, dass wenn man da verliert den All-In, dass man dann auch sagen kann, ja gut, okay, das war's. Aber dann kommt meistens noch die nächste blöde Strategie, dann machst du irgendwie die eine unsichtbare Einheit und man weiß, okay, das ist so ein Typ Spieler, der kann nur diese All-In-Scheiße machen und wird dann im Endeffekt auch nicht gehen. Der wird dann noch einen Arbeiter irgendwie verstecken und dann weiter Häuser bauen,
verstehe ich, was du meinst. Aber das gibt es natürlich bei Age of Empire auch viel. So die Leute, die dann irgendwie, das Spiel geht schon anderthalb Stunden irgendwie.
Genau.
Und der eine immer noch ist nicht irgendwie, wahrhaben, der eine baut nochmal ein Lager in der Ecke der Map oder
genau,
so.
Genau.
Während die anderen beiden Mitspieler von ihm haben schon aufgegeben, aber er macht noch weiter irgendwie.
Genau, ja. Also das finde ich ist auch eine ganz furchtbare Angewohnheit und ist, finde ich, die schlimmste aller Verlierer, sag ich mal. Also lieber noch ein Flamer.
Also Leute, die nicht anerkennen wollen, dass sie verloren haben. Das finde ich geil. Erinnert mich sofort an eine Szene. Oder beziehungsweise ist eigentlich eine Sketch-Prämisse aus Monty Python, Ritter der Kokosnuss. Da gibt es diese Szene mit dem schwarzen Ritter, der dann quasi so bekämpft wird und dann schlägt er ihm erst den Arm ab.
Ja.
Und da sagt er, ja gut, ergib dich jetzt, du bist schwer verwundet. Und so, nein, das ist nur eine Fleischwunde. Und dann kämpfen die so weiter und irgendwann hat er halt nur noch so ein Torso und einen Kopf. Und dann sagt er halt irgendwie so, okay, gut, einigen wir uns auf Unentschieden. Ist halt so, das ist so die Punchline.
Ja, okay, das ist sehr lustig.
Und, und so daran erinnert es mich so ein bisschen.
Ja, das ist das ungefähr. Okay, du hast, glaube ich, keine weitere ausgedachte Frage mehr, sofern dir jetzt keine mehr eingefallen ist spontan.
Ich habe noch später was für unsere Rubrik Sorry, dumme Frage, aber.
Ach, das ist schön. Aber dann machen wir mal weiter mit der nächsten Frage.
Okay.
Und zwar, du schaust überhaupt kein Trash-TV, ne?
Ich kenne mich ein kleines bisschen aus.
Okay, dann welche Trash-TV-Sendung liebst du, in Klammern heimlich?
Das heimlich ist da wahrscheinlich jetzt auch entscheidend.
Also,
Okay, also Trash-TV ist ja relativ weit gefasst, würde ich mal sagen.
Ja, genau. Und es gibt, also es zählt auch nicht alles, würde ich sagen. Also sowas wie Vox, perfektes Dinner.
Nee, das ist kein Trash-TV. Kein Trash-TV?
Würde ich nicht sagen, aber okay.
Das Perfekte, weil ich hätte zufälligerweise nämlich gesagt, für mich ist eine Sache, die ich früher, ich weiß nicht, ob ich es immer noch gut finde, ja, früher habe ich gerne mal das Perfekte Dinner geguckt, aber das lag auch an der launigen Moderation.
Ja, Stimme, ja. Ich finde nämlich, das Perfekte Dinner ist einfach nur Fernsehen. Ich finde es jetzt nicht unbedingt, dass es Trash ist, weil...
Ach so, ohne gut. Das Trash quasi, ja.
Es ist normales Fernsehen, okay. Es ist einfach Fernsehen, so. Weil es ist ja nicht so, dass... Ich weiß nicht, früher war es ein bisschen anders, glaube ich. Aber jetzt in den letzten 2 Jahren, wo ich da hin und wieder reingeguckt habe, war es ja selten so, dass da extrem doofe Kandidaten waren, extrem, also dass da irgendwie, dass die so vorgeführt wurden oder so. Es ist ja einfach,
früher gab es schon Leute, Menschen, die vorgeführt wurden.
Okay, kann ich mich noch cooler... Also, das ist mittlerweile also nicht so.
Also früher gab es dann irgendwie immer mal so ein, also es war dann immer so eine Runde und dann gab es so eine, die war dann irgendwie so besonders posch. Und dann gab es aber so einen irgendwie auch so, der hieß irgendwie so Harry und der war so, keine Ahnung, 55 Jahre alt, alleinstehend, so mit ein bisschen so kariertes Hemd in die Hose gesteckt.
Und spielt Age of Empires und weiß nicht, wann Schluss ist.
Nein, nicht so cool, nicht so. Ein bisschen, genau, halt so, nee, und der dann macht dann so, und alle anderen machen so super durchdachte Sachen und er macht irgendwie so Käsespätzle, so, auf die Tour so mit... aus dem Supermarkt geholtes Spätzle und dann in die Pfanne und
fertig.
Okay,
das gibt's wirklich, ich habe jetzt schon echt einige Folgen gesehen, aber das gibt's gar nicht mehr.
Überhaupt nicht. Ah ja, okay, genau. Das, früher gab es dann solche auch und die waren dann vielleicht auch ein bisschen schräg manchmal und so.
Nee, okay. Es gibt schräge Kandidaten, aber das ist selten und wie gesagt, die werden dann auch nicht so vorgeführt. Also so kommt es mir vor. Also es ist jetzt nicht so wie bei, ich sag mal, Bauer sucht Frau wahrscheinlich. Früher, ganz früher, wo da irgendwie sich ganz toll amüsiert wurde oder... Ja. Frauentausch, was weiß ich.
Sowas. Okay, das heißt, wir stecken mittendrin in der Begriffsannäherung noch, bevor wir die Frage selbst beantworten können.
Ja. Trash-TV, also,
Trash-TV ist für mich, mach mal ein Beispiel, oder
Definitionsvorschlag. Sind für mich diese neuen Sendungen, die vor allem mit jungen Celebrity werden wollenden Menschen Spiele oder Dating-Shows, also Spiele-Shows im Sinne von Dschungelcamp oder so, machen und eben Dating-Shows. Das ist, finde ich, das Trash-TV.
Aber der Bachelor zählt dann schon dazu?
Ja.
Und Jeremy's Next Top Model?
Gute Frage. Eigentlich eine Casting-Sendung ist Reality-TV, würde ich sagen. Mit aber immer mehr Trash-Elementen. Weil es ja schon darum geht, wie die sich eventuell anzicken und so weiter, oder ihre Grabenkämpfe austragen, die Kandidatinnen und so weiter. Dementsprechend sind da Trash-Elemente auf jeden Fall drinnen. Aber würde ich eigentlich sagen, Casting-Reality. Wobei Reality ist ja Trash. Ja, es ist so schwierig, diese Begrifflichkeit. Aber ich sag jetzt mal mein Lieblingsformat und das ist definitiv Are You The One?
Ah, okay, erklär mal noch mal ganz kurz, um was es da geht, damit wir da
auf dem Sendung sind. Läuft, glaube ich, nur auf RTL Plus, also bei dem Streaming-Angebot von RTL. Und es sind 20 junge, schöne Menschen, 10 Frauen und 10 Männer. Und die haben davor einen Liebestest gemacht, wo sie angeben mussten, wie ihr Partner ausschauen muss, was das für ein Typ sein soll und so weiter. Und dann werden die, ohne sich davor gesehen zu haben, gematcht. Also Mann A mit Frau D, Mann B mit Frau A und so weiter. Und die müssen sich jetzt finden in einer Villa. Müssen die quasi müssen ihr Match finden.
Geografisch?
Nein.
Die müssen sich versteckt, die anderen?
Nein. Die müssen, sie müssen eben, sie haben alle 2 Sendungen. Beziehungsweise jede Sendung haben sie eine Möglichkeit, ein Match herauszufinden. Einmal durch ein Vote, wo quasi 2 Kandidaten in die Matchbox dürfen. Und diese Matchbox sagt den Kandidaten, ob ihr ein Date seid oder nicht. Also ein Perfect Match, meine ich. Sorry.
Ah ja, okay.
Die andere Möglichkeit ist dann die darauffolgende Folge. Also es ist immer abwechselnd, entweder Matchbox oder Matching Night, wo dann alle Kandidaten sich nebeneinander setzen, wie sie glauben, dass sie gematcht sind. Und dann gehen Lichter an für die richtigen Matches, die sie finden. Aber man weiß nicht, wer das ist. Und dementsprechend ist eine wahnsinnig taktische Komponente dabei, die es zum Zuschauen super viel Spaß macht, mitzurätseln. Weil am Ende müssen sie alle Lichter quasi anmachen, sie müssen alle die Matches
finden. Wie weiß der Zuschauer denn?
Nein, er muss miträtseln.
Ach so, okay.
Er muss miträtseln. Und am Ende, wenn die Kandidaten eben alle Matches finden, dann kriegen die 20 Kandidaten 200.000 Euro, also 10.000 Euro für jeden. Und es wird noch
verstärkt. 20.000, nicht 200.000.
Warte mal, nee, es sind 20 Kandidaten.
Ah ja, okay.
Kandidaten und Kandidatinnen und jeder bekommt 10.000.
Ah ja, okay.
Und was das jetzt noch, was extra würzig macht, ist, dass es noch ab einer gewissen Folge einen 21. Kandidat gibt. Also es ist entweder ein Mann oder eine Frau, ist unterschiedlich. Und das bedeutet, dass eine Person zwei Matches hat. Und die Person, die übrig bleibt, kriegt kein Geld. Das ist natürlich auch noch viel Drama. Plus, wenn diese Matchbox-Entscheidungen sind, dann dürfen die anderen Kandidaten eventuell die Entscheidung oder die Auflösung für Geld verkaufen. Da sagt dann die Moderatorin, ihr kriegt 50.000 Euro auf euer Konto, auf euer Gewinnkonto, wenn ihr sagt, ihr wollt nicht wissen, ob die zwei ein Match sind oder nicht. Und das ist natürlich wahnsinnig dämlich, das zu verkaufen. Aber auch sehr verlockend für die Kandidaten.
Jetzt habe ich mal eine Frage.
Ja.
Die Leute, die in der Regel bei solchen Shows mitmachen.
Ja.
Sind die überhaupt dazu in der Lage, dieses komplexe Regelsystem zu verstehen?
Nee, so wie die sich anstellen, nicht unbedingt.
Und nicht immer. Weil ich habe das gerade zugehört und ich muss ehrlich sagen, ich habe eine grobe Vorstellung davon, was das jetzt ist. Aber ich fand es super komplex, also viel komplexer als, als zum Beispiel als die Dating-Show, die ich nennen wollte.
Erzähl mir.
Genau, ich wollte nämlich sagen, too hot to handle, das lässt sich tatsächlich sehr schnell erklären. Ich finde das sehr amüsant, glaube ich, aber auch, weil das nicht Leute aus Deutschland sind. Irgendwie, das sind natürlich auch, die sind auch nicht intelligenter oder so, das sind auch Idioten, aber irgendwie, wenn die auf wenn Leute irgendwie dann schon wenigstens Englisch sprechen, so, ich weiß nicht, dann sind die, irgendwie sind die unterhalten, also die sind auf so eine Art, sind diese Leute, alle Leute, die da gecastet wurden, sind zu entertaining Menschen, so. Die sind Arschlöcher, ganz klar. Also sind alles oberflächliche Arschgeigen. Aber trotzdem sind sie sehr entertaining. Und das ist halt, das finde ich in Deutschland nicht so. Worauf ich jetzt hinaus wollte, ist aber der Unterschied. Also da ist es so, du hast, glaube ich, auch so 15 Leute auf so einer Insel. Und mehr oder weniger ist die Prämisse, die sind alle sexsüchtig. Und jetzt pass auf, die kriegen Geld am Ende von der Woche oder von zwei Wochen, wenn sie mit niemandem da quasi, sag ich mal, Körperkontakt haben.
Ja.
Und für alles von Küssen bis hin zu Sex kriegst du dann quasi unterschiedlich hohe Summen abgezogen an Strafen davon.
Ja.
Und das ist natürlich sehr juicy, weil dann gibt es natürlich ein paar Leute in der Gruppe, die wollen unbedingt das Geld. Es gibt ein paar, denen ist es dann eigentlich doch ein bisschen egal oder so. Und es ist natürlich immer so ein bisschen das Spiel mit dem Risiko, ne? Und das Spiel mit dem Verbotenen. So, das ist so die Idee des Ganzen. Ja. Ich habe das auch nicht fertig geguckt, aber das fand ich eigentlich ganz entertaining. Vor allem die Idee, erstmal die Prämisse.
Ja.
Was ich dann so ein bisschen doof fände immer, ich finde bei diesen Formaten, man checkt schon immer so sehr, wie so die Redakteurinnen und Redakteure, die dahinter stecken, irgendwie das schon so in so eine Richtung schubsen, dass natürlich dann auch genau irgendwo hier und da so ein Konflikt nochmal aufkommt. So, und das nicht so drauf vertrauen, dass das schon reicht, dass die Prämisse, die sie da gebaut haben, dass das schon so auslangt. So.
Ja, ich verstehe, was du meinst. Ja.
Genau, das war das. Und dann im Vergleich dazu, muss ich echt sagen, da klingt das, was du, Are You The One, klingt wirklich sehr komplex.
Ja, ich kann es echt nur den Leuten, ans Herz legen. Ich sag, also es gab vier Staffeln bis jetzt. Die erste Staffel ist sehr einfach zu gucken. Ich finde, die Leute sind größtenteils sehr, man kann sie verstehen, wie sie Konflikte lösen. Und es ist generell eine sehr angenehme Stimmung. Die zweite Staffel ist mit Abstand das Absurdeste, was ich jemals in meinem Leben gesehen habe. Es sind nur Wahnsinnige da drin. Wirklich. Entweder sind die, also die bumsen sich wirklich das Hirn raus. Der eine ist the most toxic person, die jemals im, wirklich, der Typ ist ein absoluter Verbrecher, sag ich mal, weil der wirklich so böse ist. Der ist so böse, der Typ. Er ist richtig, richtig toxisch. So ein Typ wird mal Sektenführer oder so.
Echt? Okay. Aber ist der charismatisch dann auch, oder?
Nee, aber die eine ist unsterblich in den wirklich verliebt. Unsterblich. Okay. Und der behandelt die wie Scheiße. Es ist wirklich ganz grausam zuzuschauen. Der wurde dann auf die Reunion auch nicht mehr eingeladen, Gott sei Dank, weil der einfach so ein Arschloch war. Die dritte Staffel ist super entertaining, weil das ist quasi mit anderen Reality-Stars, die man schon aus anderen Formaten kennt. Und jetzt die vierte Staffel war wieder schön anzugucken. Also im Allgemeinen okay, Leute, nicht schlimm, so, ja.
Interessant, okay, und da bist du ganz tief drin. Und deswegen hast du auch dieses RTL Plus-Abo, oder?
Ja, genau, und weil auch Fußball mittlerweile auf RTL Plus läuft.
Davon ah ja, okay.
Aber ja. Denn tendenziell habe ich jetzt gemerkt, wie sehr ich das doch mag, einfach das einzuschalten und quasi nicht unbedingt hingucken zu müssen. Das ist wirklich angenehm.
Okay, nee, ich würde dann schon hingucken wollen. Was mir immer beim
The Circle, hast du mal The Circle geguckt?
Okay. Nee, habe ich nicht geguckt.
Das habe ich dir, glaube ich, nämlich gesagt, dass du es mal schauen sollst. Weil es ist auch auf Netflix. Das ist mit den Leuten, die in Wohnungen alleine sind.
Ah, und die sprechen miteinander.
Und chatten nur miteinander.
Ja, das fand ich tatsächlich, war so eine der ersten Sachen, wo ich mir dachte so, okay, das klingt ja wirklich ganz interessant so. Also das ist das ja auch ist wirklich
wahnsinnig interessant, ja.
Nicht nur so auf einer Trash-Ebene.
Weil es nur taktisch ist. Es ist, sehr, es ist wahnsinnig taktisch. Und es
aber da hast du wahrscheinlich weniger dieses Konflikt-Ding drin.
Naja doch, du hast schon, dadurch, dass die halt miteinander chatten und so, und die, wenn, es ist dann Wahnsinn, weil das eben auch oft Amis sind oder so und die kriegen eine Nachricht und die heißt so, hey, yeah, I love that, you are so funny, bla bla bla. Mhm. Und dann sitzt die Person mit verschränkten Armen so auf der Couch, liest es so vor und denkt sich, und es ist die positivste Nachricht auf der Welt. Mhm. Und weil es Amis sind, checken die, was daran falsch ist. So, okay, there's no emoji. Why is there no emoji? I think something's off. So, irgendwie so. Und,
okay.
Und solche Sachen. Und die lesen dann so zwischen den Zeilen, okay, sie hat jetzt aber nicht gesagt, was jetzt genau war. Sie hat sich so um eine andere Antwort drumherum geschlängelt und so. Und ja, ist ganz, ganz toll. Habe ich, glaube ich, schon mal vor eineinhalb Jahren oder so empfohlen. Ich hoffe, dass da bald mal wieder eine Staffel kommt, weil es wirklich super ist.
Ja. Sehr, sehr cool. Vielleicht muss ich tatsächlich ein bisschen nachholen. Ein bisschen Hausaufgaben machen, ein bisschen mehr Fernsehen gucken.
Also The Circle kannst du auf Netflix gucken. Und das ist wirklich, wirklich spannend. Ja.
Leo, kommen wir jetzt zu unserer Rubrik.
Ja, sorry, dumme Frage, aber wir haben viel abzuarbeiten.
Sorry, dumme Frage, aber.
Genau, wir haben sehr viel abzuarbeiten. Ich habe auch schon Material für eine neue Frage.
Das ist super.
Wollen wir mal anfangen mit den Aliens?
Gerne. Wir hatten ja die Frage gestellt.
Die Frage war. Und ich glaube, wir haben schon so ein bisschen drüber gesprochen, was unsere persönliche Vorgehensweise wäre.
Ja.
Wir haben gefragt, Alien-Begegnung, wie entscheidet ihr euch? A, würdet ihr lieber die erste Person sein, die von Aliens besucht wird? B, die erste Person, die auf einem fremden Planeten Aliens begegnet?
Richtig.
Und ich kann zuerst mal die Antworten vorlesen, die auf gutefrage.net kamen. Lass uns noch mal ganz kurz, was war deine Position? Was
B. hast du? Also ich wäre lieber die erste Person, die auf einem fremden Planeten Aliens begegnet.
Ja, genau. Ich glaube, wir hatten gesagt, wir würden das auswählen, weil wenn die Aliens dich dann töten, dann hast du wenigstens nochmal einen anderen Planeten gesehen. Und wenn du, also es war meine, vielleicht war es auch nur meine, und wenn sie auf die Erde kommen und dich umbringen, also die Aliens, falls das ihre Absicht wäre, dann hast du nicht immerhin noch einen anderen Planeten gesehen. Also es ist ja schon...
Richtig, ja.
Da kriegst du weniger raus. Und deswegen hat auch hier eine Person geschrieben, B, das ist bedeutend mehr Abenteuer.
Definitiv.
Ist es auch, natürlich.
Definitiv, ja.
Hier auch definitiv B schreibt jemand, wann ist das in unserer Geschichte jemals gut ausgegangen, als ein technisch hochentwickeltes Volk auf Barbaren getroffen ist? Darüber muss ich kurz mal nachdenken.
Ich glaube, es geht so um Kolonialisierung, oder?
Ah ja, okay.
Auch wenn das natürlich...
Also wir sind quasi die Barbaren in dem Zusammenhang.
Komisch, ja, genau.
Genau, also, die Aliens sind oh, das technisch hochentwickelte Volk.
Würde ich so nicht... Also würde ich nochmal im Wording schrauben, aber yeah. Man weiß,
naja, was er wahrscheinlich meinte, ist jetzt, wenn man zum Beispiel denkt an so eine Situation wie die Engländer kommen nach Nordamerika und treffen dort auf die Ureinwohner.
Richtig, und, aber es ist ja Barbaren nicht...
Nee, nein, ja, aber was gemeint ist, ist natürlich, es gibt ein Volk oder eine Zivilisation, die es, sag ich mal, eher noch, die traditionell noch ist und dann vielleicht eine eben, die...
Die halt mit Gewehren kommt.
Mit Gewehren kommt und irgendwie Schiffe baut und so.
Ja, genau. Ja, genau, da ist auch eine Antwort, genau, die Entdeckten waren normalerweise immer die Gelackmeierten. Ja, gut gesagt.
Ich find, also sollten wir darauf bauen?
Die Entdeckten ist eigentlich ein coolerer Begriff dafür. Ja. Die gab es schon davor, aber sie wurden halt von einer anderen Partei entdeckt. Ja,
ja, das stimmt. Ja. Die Entdeckten. Eigentlich die Entdeckten, das könnte ein guter Buch- oder Filmtitel sein oder so.
Ja, ja.
Genau, das war das.
Hier dann ist mal eine andere Antwort. Ah,
ja, sehr gut.
Da ich gerne auf der Erde bin, statt im Weltall. Zudem hätte ich dort Heimvorteil, wenn was wäre. Das ist natürlich, der Heimvorteil ist nicht zu unterschätzen, glaube ich.
Ja, ich meine, Will Smith hätte in Independence Day das auch nicht, die Alien-Invasion auch nicht abhalten können, ohne seinen Heimvorteil.
Ja, eben, genau. Außer er wäre der Will Smith, den wir aus Man in Black kennen, und kann da ja auch hervorragend außerhalb des Heimvorteils, glaube ich, agieren.
Weißt du, was ich nicht verstehe? Bei Man in Black... Was mich wirklich, das lässt mich nicht schlafen nachts.
Ja.
Weil die haben da diese, die haben ja diese, es ist quasi eine Geheimorganisation, die sich nur mit Aliens beschäftigt.
Ja.
Und irgendwie der Planet Erde ist auch so eine Art Weltraumflughafen und es sind überall, kommen auch Aliens vorbei und so.
Ja.
Was ich nicht verstehe, ist, wenn doch eigentlich die Menschheit all diese Technologie und so weiter hat, warum reist die Menschheit dann nicht auf andere Planeten? In Man in Black spielt Raumfahrt keine Rolle. An keiner Stelle wird mal erwähnt, ach ja, übrigens, wir waren schon mal auf dem Mars.
Nicht?
Nee.
Ich weiß es gar nicht mehr.
Nee. Weil deswegen tragen ja auch Anzüge, so schwarze Anzüge, das ist natürlich cool, aber da gibt es niemanden, der irgendwie mal in einem Astronautenanzug unterwegs ist.
Stimmt, dann war das natürlich gerade eben Blödsinn, was ich gesagt habe. Dann war Will Smith bei Man in Black auch nur im Heimvorteil und war nicht irgendwie woanders. Ja.
Naja, egal, also darum geht es ja nicht so sehr im Detail, aber ja, Heimvorteil wäre natürlich sicherlich eine Möglichkeit. Mhm. Wobei ich mich frage, so, ja, wenn Aliens irgendwie gemanagt haben, hierher zu kommen.
Dann ist der Heimvorteil auch weg, ja. Man könnte natürlich sowas sagen wie, vielleicht versuchen die zu atmen und schaffen es halt nicht, ne?
Jetzt muss ich, genau, oder? Was ich noch überlegen würde, wenn man es jetzt mal umgekehrt denkt, zu angenommen, der Menschheit würde es gelingen, auf einen Planeten, sagen wir mal den Mars, zu kommen. Und man fährt da hin und wieder besseren Wissens wohnt da auf einmal doch irgendwie eine, gibt's da, ist ja trotzdem bevölkert.
Ja.
Dann würden die Menschen ja da ankommen, dann würden wir da ankommen und wir hätten ja gar nichts. Also wir könnten ja nichts dort machen. Weil realistischerweise kommt vielleicht dann das Raumschiff nicht irgendwie, es ist nicht gleich auch so ein krasses Kampfschiff oder so, dass dann gleich irgendwelche Photonentorpedos auf die Menschheit abfeuern kann. Sondern es sind halt so ein paar Leute in so durchgeschwitzten Raumanzügen, die halt irgendwie da rauskommen und so Nahrung aus so einem Plastikbeutel saugen.
Ja, ja schon.
Naja, okay, so viel dazu. Und dann hat jemand noch eine Rücknähe. Das war's, glaube ich.
Ja, es gab noch, wie wäre es, er besucht die Erde und nimmt mich auf seinen Planeten mit und dann einfach so ein Standard-Alien noch gepostet. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung.
Also das würde ich ja sagen, eh. Also
ja, das war ja unsere Frage.
Irgendwann wäre es eh auch ein Austausch.
Ja.
So.
Ja, es war ja auch unsere Frage, die der einfach dann nochmal geantwortet hat. So, auf Instagram haben wir auch ein, zwei Antworten bekommen. Und zwar, lieber Aliens besuchen. Wenn die Aliens schlecht drauf sind, zieht man nicht gleich alle Menschen mit rein. Oha! Aha. Bei zu langer Anreise, länger als 6 Monate, müssten die Aliens dann aber doch herkommen, weil irgendwo hört der Spaß auf. Okay, ja. Finde ich funny. Stimmt auch. Aber das würde bedeuten, dass wir innerhalb von, ja, maximal den Mars quasi Aliens haben könnten, dürften, wie auch immer. Weil alles,
warum?
Alles andere ist weiter als 6 Monate entfernt.
Ah ja, aktuell. Okay. Aber ich glaube, die 6 Monate waren, glaube ich, nur ein Beispiel da.
Länger als 6 Monate. Steht hier so. Steht hier so. Mhm. Steht hier genauso schwarz auf weiß.
Aber alles andere wäre ja dann noch länger.
Ja, ja, genau, genau.
Und da würde ja keiner mehr den hinterherfliegen.
Genau.
Ja.
Ja, also wenn man länger als 6 Monate anreisen müsste, dann nicht. Dann lieber die Aliens nach Hause kommen lassen. So, andere Antwort. In der Mitte treffen und dann jeweils eine Person einen Alien rübersenden. Und falls es nicht zurückkommt, naja. Ja, finde ich auch nicht schlecht.
Also rübersenden? Also
angenommen, wir haben einen neutralen Planeten, sagen wir mal den Pluto. Und das ist der Treffpunkt.
Ah.
Das wäre quasi das Ideale, wo man sich treffen könnte.
Nicht, dass die Pluto ist kein Planet-Community jetzt gleich böse Briefe an uns schreibt. Das ist jetzt nur so als Beispiel gesagt, ne?
Ja, das ist nur als Beispiel gesagt, genau.
Okay, nee, aber das mit dem Treffpunkt, ja. Das finde ich auch eine sehr gute Idee. Ich weiß nicht, was so. Also mein Traum als Kind, das habe ich ja bestimmt hier schon mal erzählt, war immer so eine coole Bar auf dem Mond zu betreiben. Vielleicht wäre das ja ein Treff. Also ich würde immer so gerne so ein Motel auf dem Mond.
Ja.
Montel.
Hast du schon mal erzählt? Montel? Nicht schlecht.
Nicht schlecht. Bin gerade eingefallen.
Den Namen hattest du noch nicht.
Ja. Nee, aber ich arbeite an einem Businessplan. Tagtäglich.
Ja. Und dann hatten wir ja noch eine zweite Frage, die du aber, glaube ich, nicht auf gute Fragen noch gestellt hast.
Was?
Oder?
Nee, habe ich nicht. Nee. Achso, nee. Das wusste ich auch nicht, dass wir das da nochmal. Ich dachte, das ist so was Instagram-spezifisch. Ich dachte, das ist exklusiv.
War eine Möglichkeit. Ich dachte, du willst vielleicht noch andere Meinungen hören.
Ja, okay. Also ich habe mir natürlich schon mal reingespitzt. Ich weiß nicht, ob was Neues dazugekommen ist. Was haben die Leute denn gesagt? Wie finden sie meinen Rucksack? Übrigens, also jeder, man muss dazu sagen, jetzt mal ganz kurz die Vorgeschichte dazu. Der Leo ist der Meinung, dass der Rucksack, den ich mir vor einiger Zeit gekauft habe, ein Fehlkauf ist. Und ich habe mich davon, das hat sehr, sehr mein Rucksack-Selbstbewusstsein gekränkt, deswegen ich immer dachte, ja gut, das ist kein schöner Rucksack, ich habe ihn jetzt halt, weil ich habe gerade kein Geld oder ich möchte gerade nicht schon wieder Geld ausgeben, dafür einen neuen zu kaufen und das wäre auch nicht so nachhaltig und bis mir dann vor kurzem hintereinander mehrfach Leute gesagt haben, sie finden den Rucksack cool, ohne dass ich gefragt habe und das hat jetzt die große, vielleicht das Thema nochmal aufgerissen und Leo hat gesagt, wir lassen es jetzt drauf ankommen, wir lassen die Community soll abstimmen.
Genau, und ich würde mich beugen, 100%, wenn da jetzt Einigkeit herrscht und ich zum Idioten quasi als Idiot bezichtigt werde und offensichtlich keine Ahnung von Rucksäcken habe. Dem ist nicht so, sage ich mal, gleich vorweg. Also es ist immer noch ein kontroverses Ding.
8 Kommentare, okay.
Es ist immer noch kontrovers. Es gibt einen Kommentar, der qualitativ sehr für dich spricht.
Ja.
Und ich fange jetzt mal an. Also, die erste Antwort ist Abstand. Verstehe ich.
Also, man muss ja fragen, wie es so formuliert: Was haltet ihr von Corbens Rucksack?
Genau. Ja. Achso, jetzt check ich's. Jetzt check ich's. Das ist ein Wortwitz, meinst du?
Das ist ein Wortwitz.
Trotzdem ein guter Witz. Also, weil er macht ja Sinn. Dann ganz, ganz schwieriges Modell mit einem Smiley, das weder nach unten noch nach oben grinst, sag ich mal. So, und jetzt kommt ein Kommentar, der sehr für dich spricht. Ich finde den mega litte Emoji. Hab selber einen von dieser Marke. Top Tragegefühl, Stauraummanagement super, Preis-Leistung gut und dabei noch aus recyceltem Material. Alle Daumen hoch. Also ich wusste nicht, dass es aus recyceltem Material ist, beziehungsweise vielleicht
habe ich
es
vergessen.
Ah, okay.
Ich bin schlecht, ich muss aber ehrlich sagen, ich bin auch ein schlechter Anwalt für diesen Rucksack. Ich habe ihn selber schnell so, ja okay, ich habe sehr schnell gezweifelt daran.
Er sieht super future-mäßig aus, definitiv. was sagst du denn zum Tragegefühl und zum Stauraummanagement?
Also das stimmt natürlich. Ich glaube, der Hauptgrund war wirklich, warum ich ihn gekauft hatte, dass er so viel reinpasst. Und dass ich eigentlich nach einem Rucksack gesucht habe, den ich auch mal, ja, den ich auch mal, wo ich auch mal ein Wochenende mit wegfahren kann und da passt dann alles rein. Ich habe nicht irgendwie das Problem, ich brauche noch eine Tasche oder irgendwas.
Ja, verstehe ich.
Ja, genau. Und ja, man, also dieses, was vielleicht so ein bisschen auch weird ist an dem Rucksack, ist natürlich, dass der jetzt ist so fest. Also der ist so fast schon so kofferartig, die Wände.
Ja.
Und während hingegen viele andere Rucksäcke sind ja, so schluffig.
Mhm. Ja.
So schluffig. Ja. Und das finde ich tatsächlich, das sieht vielleicht ungewohnt aus. Ich weiß auch nicht, ob es so geil aussieht. Ich finde das Schluffige fast eigentlich auch besser. Aber ich finde es, also einen praktischen Gesichtspunkt finde ich schon besser. Also ich finde, es hilft mir ein bisschen Ordnung in meinem Rucksack zu halten. Ich weiß nicht, was du für ein Rucksacktyp bist. Ich bin immer noch so derselbe Rucksacktyp wie in der zweiten Klasse. Bei mir ist auch so wie so ein Schichtsalat, ist mein Rucksack. Und unten drin ist so ein Fundament aus irgendwelchen vergessenen Boten oder so.
Ja.
Und dann sind da so Papier und Zettel und darüber, also der verliere ich mich eh immer.
Es gibt de facto keine Möglichkeit, so einen Rucksack richtig aufzuräumen. Du musst quasi das, was dir wichtig ist, glaube ich, rausnehmen und dann musst du auf die Straße gehen und den einfach umdrehen und so lang schütteln, bis der ganze Scheiß raus ist.
Oder einfach Fenster auf und raus damit.
Oder so, ja. Hier wird dann noch gesagt, die zwei Punkte sind weird, ansonsten geht's.
Okay.
So ist auch noch eine Antwort.
Ja, so und dann aber den Emoticon von einer, was ist das, eine Robbe?
Ja, oder vielleicht auch ein
Otter. Oder ist das ein Faultier?
Ein Otter vielleicht, würde ich sagen.
Ich kann mir auch vorstellen, dass es ein Faultier ist, in Anlehnung an unseren Podcast.
Das kann natürlich auch sein.
Maskottchen. Hat das eigentlich einen Namen? Braucht das einen Namen?
Tausi. Tausi. und dann nochmal auch. Also ich hatte auch nochmal kommentiert, ich mag ihn nicht so gerne.
Moment. Also das zählt ja wohl nicht.
Warum?
Du kannst dich noch nicht selber noch da eindeutig kommentieren. Kommentiere ich jetzt auch noch.
Ja, hätte mehr Traffic gegeben, hätte uns wahrscheinlich mehr Follower gegeben, hätte uns mehr Aufmerksamkeit gegeben, dann wären wir raus aus der Scheiße hier. Das wäre unser Ticket raus gewesen. Aber du kannst ja auch gar nicht kommentieren, weil du hast ja gar kein Instagram mehr, oder?
Ich habe die App nicht, ne.
Na, siehst du? Also, dann...
Deswegen,
das erledigt.
Ja,
hat also, es erledigt. Es bleibt kontrovers. Es bleibt kontrovers.
Ja, aber es waren es waren tendenziell mehr Stimmen dafür von Leuten, die gesagt haben.
Aber es gab eben auch diese eine qualitativ hochwertige Meinung, die gesagt hat, was eben so gut an dem ist, während wir, die Leute, die auf meiner Seite waren, quasi einfach gesagt haben, das geht gar nicht.
Was ich auch interessant fand, dass die Leute, die den besonders harsch kritisiert haben, noch in den Kommentaren, tatsächlich enge Freunde von mir sind. Was mich auch so ein bisschen zweifeln lässt. Aber gut.
Ja, gut. Ich hoffe, dass ich finde das eigentlich ganz lustig. Vielleicht habe ich auch irgendwie so ein kontroverses Teil. Können wir auch gerne, wenn du mal was siehst bei mir, dann stelle ich mich natürlich auch dem Stilgericht, dem 1000-Fragen-Stilgericht.
Ja, sehr nice. Ich hatte, angekündigt schon, ich hatte eine Frage, die ich gerne stellen würde.
Ja.
Es ist natürlich eine Frage, das ist so diese Art von Frage, die wurde schon 1000-mal gestellt, aber wir haben sie noch nie hier in diesem Podcast gestellt. Hintergrund ist, ich habe jetzt die große Beatles-Doku gesehen auf Disney Plus. Get Back.
Ja.
Und stundenlang. Üben sie den Song Get Back. Deswegen heißt vermutlich die Dokumentation auch so. Und es ist für alle Leute, die Beatles interessiert sind, also für mich ist es so zum Beispiel so, vor ein paar Jahren habe ich mich mal richtig reingefuchst mit den Beatles, dann habe ich das ein bisschen schleifen lassen oder habe mich auch gar nicht mehr so interessiert. Und ich muss sagen, das hat jetzt so mein Fantum nochmal so richtig entzündet, diese Doku.
Okay.
Und die Frage ist, wer ist dein Lieblings-Beatle?
Okay, mit Abstimmung.
Ja, weiß ich nicht. Genau, müssen wir mal gucken. Richtet sich natürlich dann auch an dich. Ich werde das dann auch beantworten. Genau, und
finde ich eine super
Frage. Würde ich aber sagen, lass uns das nächste Woche dann besprechen im Detail.
Müssen wir gucken, wie wir das machen.
Okay. Ja. Gut,
alles
dann
klar.
Ist die Folge vorbei, oder?
Ja, würde ich schon sagen. Okay. War eine gute Stunde. Tolle Stunde.
Alles klar.
Jo, dann vielen Dank fürs Zuhören.
Ihr Lieben. Ja. Bis bald.
Ciao. Tschüss. Ciao. Bis bald.